Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nee, weil da ein Kamera steht. Aber das ist für den Vorgang.
Also die Messe behält sich vor, alle Veranstaltungen zu filmen.
Ja, das meine ich ja. Die machen das sowieso.
Und was sie dann daraus machen?
Oh ja, für das Archiv oder...
Ja, ne, auch so. Die schreiben ja dann für Nachrichten sowas zusammen und suchen irgendwie passende Bilder. Ja. Also da hast du dann meist nicht den Ton dazu. Und nur wenn wir, also bei den, ich sag jetzt mal, bei den wirklichen Promis, da sind natürlich dann die professionellen so. Aber ansonsten ist das durch die Messe abgesichert, dass sie das dürfen. Ne?
Okay. Ich komme noch fertig.
Bis um drei.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer halben Stunde. Ich bin Gerald Isener, ich bin der Geschäftsführer des Leipziger Universitätsverlages. Und das Thema, was uns hier heute zusammenführt, ist, wie könnte es anders sein, auf der Buchmesse die Neuerscheinung eines Buches in unserem Verlag. Und da beginne ich mit der ersten kleinen Korrektur. Das ist eine hübsche Episode eigentlich, denn wir hatten ein Thema angemeldet, das hieß Jonathan Littells Die Wohlgesinnten mit westlichen Augen gelesen. Und als diese Anmeldung dann verarbeitet worden ist, da rief mich aus dem Messebüro Leipzig-Liest eine zweifellos junge, charmante Dame an, die sagte, warum wollen Sie über das Buch reden? Das gibt's doch schon so lange, das kennen doch sowieso alle. Sie hatte überhaupt nicht verstanden, dass wir angemeldet hatten, dass man mit westlichen Augen gelesen aufmerksam macht auf einen Aspekt der Rezeptionsgeschichte dieses Buches. Und nun wollen wir heute in der Tat nicht nur über die Rezeptionsgeschichte dieses einen Buches, das Sie wahrscheinlich alle mehr oder weniger gut kennen, reden, sondern das eigentliche Anliegen war, einen Sammelband hier vorzustellen und anzukündigen, der, und das werden wir gleich noch im Detail hören, sicher seinen Ausgangspunkt bei dem Roman von Littell hat, der aber wesentlich weiter greift. Und deshalb freue ich mich, dass ich nicht nur als Verleger sagen kann, dass das Buch, es geht nämlich um diesen Titel, es heißt jetzt offiziell als Buch Kollaboration und Widerstand zwischen Szenen und Oder, Täter und Opfer, Bewältigung einer Vergangenheit, dass in diesem Sammelband mehrere Aufsätze zusammengeführt sind, die sich aber um das Thema des Umgangs im weitesten Sinne mit der Bewältigung des Nationalsozialismus in Deutschland, aber darüber hinaus in Westeuropa befasst. Und neben mir Platz genommen hat einer der drei Herausgeber. Ich darf Sie also bekannt machen mit Dozent Dr. Dirk Rochtus von der Universität Leuven. Er ist Dozent für deutsche Geschichte und internationale Politik an der namhaften katholische Universität, von der Sie mit Sicherheit schon mal etwas gehört haben. Als er mir dieses Projekt, wie gesagt, unterbreitet hatte, fand ich es so spannend. Ich gebe zu, es hat die Hürde, dass ein Teil der Beiträge in Französisch auch in diesem Band abgedruckt ist. Nichtsdestotrotz, wir haben mit deutschen Zusammenfassungen auch diese Aufsätze resümiert. Aber es führt uns auf eine ganz andere Diskussionsebene, als wir sie üblicherweise kennen, weil wir aus der deutschen Perspektive natürlich in aller Regel mit den Themen umgehen. Und der spannungsreiche Moment liegt aus meiner Sicht vor allem darin, dass sich über viele Jahre zuletzt eigentlich der Umgang mit dem Nationalsozialismus und mit den damit zusammenhängenden Fragen auf einem ziemlich gleichmäßigen Niveau bewegt hat und gar nicht mehr so die Gemüter erregt hat wie zur Zeit des Historikerstreites vor nun über 30 Jahren. Und plötzlich ist in diese Debatte auch in Deutschland Bewegung gekommen. Das hat mit politischen Konstellationen und Implikationen zu tun. Als auffällige Schlagworte sage ich nur, seit die AfD praktisch gesellschaftlich vernehmbar einige Thesen formuliert, ist plötzlich wird wieder über diese Vergangenheit diskutiert und wie man mit ihr richtig und zweckmäßig umgeht. Und deshalb fand ich diesen Impuls, sich mit der Frage aus westeuropäischer Sicht zu beschäftigen, zu fragen, was passiert eigentlich auf diesem Gebiet dort, so interessant, dass wir uns entschlossen haben, dieses Buch gemeinsam nun herauszubringen hier in Leipzig. So, genug der Vorrede. Ich freue mich, dass der Herausgeber den weiten Weg aus Antwerpen hierher auf sich genommen hat, um zu Ihnen sprechen zu können. Und ich denke, er fängt auch einfach damit an, dass er zur Entstehungsgeschichte des Buches etwas sagt.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Tatsächlich werde ich zuerst mal etwas über die Entstehungsgeschichte dieses Sammelbandes erzählen. Also zusammen mit einigen Kollegen habe ich vor einigen Jahren ein Kolloquium über diesen Roman, die Wohlgesinnten, organisiert. Aber wir haben uns danach entschlossen, um die Thematik viel breiter anzufassen. Das heißt, das Buch ist eigentlich Anlass, um viel tiefer einzugehen auf Geschichte und Perzeption und Rezeption auch von Fragen wie Nationalsozialismus, wie das also entstanden ist und auch Faschismus in Frankreich dann. Das Buch selber umfasst etwa 12 Beiträge, neben einer Einführung in die deutsch-französischen Beziehungen. Beiträge von unseren Kollegen und Kolleginnen, die auf Französisch verfasst worden sind. Ich muss sagen, wir sind von der Universität Leuven in Flandern, Belgien, also wir sind niederländischsprachig, aber die Kollegen haben ihre Beiträge auf Französisch verfasst und dann haben wir auch deutsche Zusammenfassungen gemacht. Stehen auch natürlich einige deutsche Beiträge in diesem Buch, wobei wir dann wiederum eine französischsprachige Zusammenfassung oder Resümee gemacht haben. Also das Anliegen war, das in einen viel breiteren Rahmen zu stellen. Nationalsozialismus in Deutschland und Faschismus in Frankreich, auch Belgien natürlich, was dazugehört. Wir haben natürlich eine andere Sicht auf diese Problematik als in Deutschland. Wir wissen, dass in Deutschland natürlich die Geschichte oder der Nationalsozialismus die Identität auch prägt. Und das heißt, wie gehen wir um mit dieser Vergangenheit? Auch eine sehr peinliche Vergangenheit, das wissen wir natürlich auch im Westeuropa, im Westen. Obwohl, das gehört auch zum Westen natürlich, ne? Deutschland ist auch Teil des Westens, aber ich meine jetzt Belgien und Frankreich. Die Geschichte ist natürlich für uns anders verlaufen. Wir machen zum Beispiel einen Unterschied zwischen demjenigen, was uns widerfahren ist im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Anders als in Deutschland ist für uns der Erste Weltkrieg zum Beispiel noch viel prägender als der Zweite Weltkrieg, muss ich sagen. Das werden wir... Ich meine, Belgien hat im Ersten Weltkrieg ja auch Widerstand geleistet gegen die deutsche Okkupationsarmee. Das ist natürlich viel prägender für die Identität des belgischen Staates. Wie gehen wir mit dieser Vergangenheit um? Und da muss ich auch ein bisschen erzählen über die Geschichte meines Landes, Belgien insbesondere. Belgien ist ein sehr kompliziertes Land, ursprünglich ein frankophones Land, aber wir haben dann so allmählich auch eine flämische Bewegung entstehen sehen, die auf die Rechte der Niederländischsprachigen pochte. Und diese flämische Bewegung hat teilweise auch versucht, von der deutschen Besatzung Gebrauch zu machen, um mehr Autonomie zu erwerben. Das war der Fall im Ersten Weltkrieg und später auch im Zweiten Weltkrieg. Hat ein Teil der flämischen Bewegung kollaboriert und der Titel des Buches bezieht sich auch auf diese Kollaboration. Weil man dachte, ja, wir könnten vielleicht den deutschen Besitzer benutzen, um tatsächlich uns zu emanzipieren. Ich meine, das hat die flämische Bewegung so gedacht. Ne? Wie ist das der Fall in Frankreich? Da sehen wir auch natürlich viele extrem rechte Bewegungen entstehen, schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Petainismus, Orleanismus, verschiedene rechtsextreme Strömungen, aber die sich doch unterscheiden vom Nationalsozialismus, und darauf gehen wir auch im Buch ein, in diesem Sinne, dass sie weniger diese raziale Komponente besaßen als im Nationalsozialismus.
Ja, also die unterschiedliche Herangehensweise an die Nationalgeschichten bricht sich einmal in diesen Phänomenen. Und der Sammelband exemplifiziert diese Entwicklungen dann vor allem an künstlerischen, an literarischen Produkten. Das ist zum Beispiel der eine Ausgangspunkt gewesen, Littell. Der Roman Die Wohlgesinnten hat in Frankreich eine vollkommen andere Rezeption erfahren als in Deutschland. Es war in Frankreich ein Bestseller, der in rund 300.000 Exemplaren verkauft worden ist, bevor seine deutsche Übersetzung überhaupt vorlag. Er ist in Frankreich preisgekrönt worden und in Deutschland war das Urteil derer, die als Autoritäten in unserem Feuilleton unterwegs sind, vernichtend über dieses Buch. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern können. Das ist natürlich hier eine interessante Frage. Wie kann es sein, dass ein in Frankreich hochgelobtes Buch in der Bundesrepublik für eigentlich untragbar erklärt wird? Und nun können Sie sagen, ja, das ist doch völlig klar. Ein Buch, das aus der Sicht des Täters Verbrechen des Nationalsozialismus gewissermaßen abbildet und emotionslos erzählt. Das ist ungehörig, so etwas darf nicht sein. Merkwürdigerweise wurde in Frankreich gerade das gelobt, dass es dies tut. Und da gibt es auch weitere Bücher und das, finde ich, ist einer der Indikatoren dafür, dass wir eigentlich doch relativ wenig wissen über die Grundstimmung, auf die solche literarischen Produkte mit so einer Fragestellung in diesem Moment treffen. Und das würde ich sagen, wie war das in Belgien? Also für Frankreich gibt es hier einen im Aufsatz relativ stringente Aussagen, also eben dieses hohe Lob und den Preis und so weiter. Kann man eine belgische Rezeption umreißen?
Ja, das Buch ist weniger rezeptiert worden in Belgien als in Frankreich natürlich, ja. Weil die Thematik also von weniger Relevanz ist für Belgier als für Franzosen oder für Deutsche natürlich. Ne? Dass es in Deutschland so ja, abgebrannt worden ist, wenn ich das so sagen darf, hat natürlich wiederum mit der Geschichte und der Vergangenheitsbewältigung zu tun, die natürlich in Deutschland viel stringenter ist. Ne? Und tatsächlich, der Vorwurf war in Deutschland, dass das Buch dann aus der Perspektive des Täters geschrieben worden ist. Das kann man doch nicht machen, dass man als eine literarische Gestalt so diese Thematik aufgreift. Warum das in Frankreich anders gelaufen ist, hat auch natürlich damit zu tun, ja, das ist ein Flurartistik. Ich meine, dass man in Frankreich bereit ist, um die Literatur einzusetzen als ein Mittel, um zu versuchen, die Geschichte zu verstehen, wird man natürlich in Deutschland mehr Wert legt auf ja, die Tatsachen, das Denken darf sich nur den Tatsachen beugen. Da kann man nicht so spielisch oder artistisch umgehen mit einer solchen Vergangenheit, während man in Frankreich natürlich mehr so eine Tradition, künstlerische Tradition hat, von ja, Literatur hat mehr Freiheit, kann sich mehr leisten, auch wenn das eine sehr peinliche Geschichte ist. Ne? Wir sehen das auch zum Beispiel, wie bestimmte französische Verlage auch ja, viel souveräner mit dieser Geschichte umgehen. Ich meine, da war doch vor kurzem auch eine Debatte über den Gallimard-Verlag, den französischen Gallimard-Verlag, der die Schriften von einem ja, radikalen Antisemiten, Céline, herausgibt. Und natürlich hat man ein bisschen darüber diskutiert, aber man nimmt das hin und ist bereit, diese Schriften herauszugeben, was wahrscheinlich in Deutschland nicht möglich wäre. Da liegt die Empfindlichkeit viel, viel tiefer.
Ja, denn ich würde vermuten, wenn man in die jüngste Rezeption in Presse und Literatur schaut und die jüngste politische Entwicklung dabei im Auge hat, dass wir hier in Deutschland auf eine Situation zusteuern, wo sehr viel schneller und radikaler Dinge verboten und für sozusagen nicht druckfähig erklärt werden. Ja. Das ist sicher in Frankreich großzügiger. Das, was mich dabei eigentlich auch beeindruckt hat, ist, die Wohlgesinnten von Littell waren ja nicht das erste Buch aus der Sicht eines Täters geschrieben. Robert Merle hatte mit Der Tod ist mein Beruf einen ähnlich großen Erfolg in Frankreich. Das Buch ist ja sogar in der DDR verlegt worden. Also ich erinnere mich daran sehr gut, dass man sehr lange gezögert hat, ob man das gut finden darf. Also es war erstmal da, aber kann man das begrüßen, dass jemand das schildert? Und das wiederholte sich mit Tourneys Erlkönig. Auch in Frankreich ein großer Erfolg. Der größte dieses Schriftstellers, also von Tournier überhaupt im Lande. Aber auch, das war ja auch noch zu DDR-Zeiten, eine ambivalente Aufnahme. Ich gestehe jetzt, ich weiß gar nicht mal, wie es in der Bundesrepublik damals war, als Tournier erschien. Aber die sich daran knüpfende Fragestellung verweist ja auf tiefere Schichten im kollektiven Bewusstsein dieser Länder. Und das leitet etwas über zu dieser Problematik, dass man ja auch in Frankreich eine Phase der relativen Sympathie mit Faschismus, nicht mit dem deutschen Nationalsozialismus, mit Faschismus hatte und sozusagen, das ist einer der großen Vorzüge, denke ich, auch des Buches, dass hier ein sachkundiger Kollege mal dargelegt hat, was wir sonst üblicherweise gar nicht wissen, was ist eigentlich Peternismus, was wurde unter Marschall Pétain gedacht, was wurde konzipiert, welche Politik wurde für die Zukunft ins Auge gefasst und dass man dort mit autoritären Herangehensweisen an politische Probleme durchaus sehr weit ging, viel weiter als wir glauben. Wir denken immer so, ja, die sind dann überfallen worden 1940 und dann gingen alle irgendwie in die Resistance und dann stand praktisch ganz Frankreich gegen die deutsche Wehrmacht oder so, aber so war es ja zunächst mal nicht und das bis in die sozusagen tieferen Schichten hinein zu verfolgen, denke ich, das hat euer Kolloquium hier sehr schön gezeigt. Also ich kenne kein vergleichbares deutsches Kolloquium, bei dem auch französische Gäste da so offen drüber geredet haben.
Ja, es ist tatsächlich ein Mythos zu glauben, dass die Franzosen alle kollektiv sozusagen Widerstand geleistet hätten. Viele haben kollaboriert, ne? Und ich spreche dann noch vom Vichy-Regime, ne? Ja. Abgesehen davon. Aber tatsächlich... Viele haben kollaboriert. Also Widerstand ist natürlich auch, Resistance war auch da, aber nicht so, dass die Resistance überwog. Es gab da auch viele Anhänger der sogenannten Neuen Ordnung, wie man das bei uns in Belgien und in Frankreich nannte, die Neue Ordnung. Weil ja viele sich von deutschen Besatzer bestimmte Vorteile erhofften. Ich habe schon darüber gesprochen, dass die flämische Bewegung oder ein Teil der flämischen Bewegung jedenfalls sich eine gewisse Autonomie für Flandern erhoffte, indem sie den deutschen Besatzer dazu benutzte. Aber der deutsche Besatzer hat auch diese flämische Bewegung benutzt, umgekehrt natürlich auch. Und das war auch der Fall in Frankreich, wo ja das Regime von Pétain, das war sehr rechts, wenn man so sagen kann, sehr autoritär, fast faschistisch oder präfaschistisch, aber es war nicht nationalsozialistisch. Dafür war es viel zu traditionell, auf traditionelle Werte gestützt, wie die Familie, die Kirche, Werte, die doch nicht so im NS-Regime eine Rolle gespielt haben. Aber das Pétain-Regime hat natürlich die Chance gesehen, nach der Besatzung, ja, wir können diese neue Ordnung durchsetzen, indem wir den deutschen Besetzer benutzen.
Ja, also es wird sehr schön herausgearbeitet in dem entsprechenden Aufsatz, dass im Grunde in Frankreich dann so die Vorstellung unter diesen Leuten eine Rolle spielte, also zurück vor 1789. Man will den Staat haben, den man vor 1789 hatte.
Ja.
Und das ist...
Ancien Regime, könnte man fast sagen.
Ja, natürlich.
Pétain wollte eigentlich ein Ancien Regime installieren, etwas, was eigentlich... den ideologischen Ansatzpunkten des NS-Regimes widersprach an sich.
Ja, natürlich.
Ich meine, die beiden haben an sich nichts zu tun miteinander. Ich meine, es sind andere Ansatzpunkte und Ziele auch. Ne? Aber ja, Pétain, also Vichy-Regime, das unbesetzte Frankreich, also bis 1942 war es unbesetzt, hat versucht, diese traditionellen Werte durchzusetzen, diese traditionellen rechte Werte. Und nachdem die Deutschen, ich meine die Nationalsozialisten, auch Vichy-Frankreich besetzt haben, November 1942, glaube ich, war es, dann natürlich hat sich eine gewisse Radikalisierung auch im Pétain-Regime vollzogen. Dann sind da bestimmte Kräfte aufgestanden, die natürlich noch weitergehen wollten als Pétain selber. Ne?
Ja.
Also es ist ein sehr breiter Bogen in Frankreich, was Kollaboration angeht. Sehr vielfältig auch. Ne? Das war auch so in Belgien, da gab es auch verschiedene Strömungen, die einander also widersprachen auch oder andere Zielsetzungen hatten. Aber gemeinsam hatten sie, dass sie vom deutschen Besatzer sich erhofften, dass sie doch etwas erzielen konnten.
Also das ist wahrscheinlich ja überhaupt ein Problem damals gewesen. Wir wissen ja, dass die Besatzungszeit in Westeuropa in vielem, ja, in den Praktiken auch, die deutsche Besetzung ausübte, ja nicht mit der im Osten zu vergleichen war. Also im Osten ging es klar um Vernichtung und die Kollaborationsmöglichkeiten dort existierten ja praktisch nicht, obwohl es ja auch im Osten faschistische Bewegungen und Gruppierungen gab. Also ich bin im vorigen Jahr in der Ukraine gewesen, wenn Sie dort über Land fahren, da hängen die Bilder von Stefan Bandera. Das ist der große Held. Nicht? Das ist also jemand, der im Grunde, ich habe die Ukrainer natürlich da gefragt, sagt mal, ihr wisst aber schon, dass das ein Parteigänger Hitlers war. Ja, sagten sie, das ist ein sehr armer Kerl gewesen. Der hat nämlich geglaubt, er kann Hitler benutzen. um seine nationalen Ziele durchzusetzen. Gewonnen hat schließlich Hitler, weil Hitler hat ihn benutzt. So rum ist es dann gekommen, aber immerhin ist ja aller Ehren wert, dass sich unser Nationalheld versucht hat, sozusagen der Sowjetunion zu entledigen, indem er sich mit Hitler verbündet. Und ja gut, das ist eben so gewesen. Also die führen jetzt auch diese Diskussion. Da steht aber im Hintergrund, dass natürlich dann eine brutale Vernichtungspolitik von der deutschen Seite gewissermaßen das alles überfrachtet, was in Frankreich, Belgien und Holland so dann nicht die Rolle spielte, trotz aller Judendeportationen, was es ja natürlich auch gegeben hat. Aber ich denke, das sind alles Dinge, wenn man sie dann verfolgt, die im Detail plötzlich viel farbiger sind, als wir uns es gemeinhin vorstellen und auch im Feuilleton und so weiter wiedergespiegelt bekommen. Also deshalb halte ich das für den außerordentlichen Gewinn, dass man gewissermaßen in einen Diskussionszusammenhang eingeführt wird, der eben nicht auf deutschem Boden stattgefunden hat, sondern in diesem Falle in Belgien und man den intellektuellen Diskurs, der darum dort geführt wird, einfach nachvollziehen kann.
Ja, ja. Ja, die Illusion, dass man sich von Hitler bedienen konnte, ja, das war natürlich stark ausgeprägt, sowohl in Belgien wie in Frankreich. Weniger in Holland, obwohl es, da gab es auch natürlich eine nationalsozialistische Bewegung, die kollaboriert hat. In Belgien fing es schon an im Ersten Weltkrieg mit der sogenannten Flammenpolitik, als der deutsche Besatzer den Forderungen der flämischen Bewegung entgegenkam, zum Beispiel indem sie eine niederländischsprachige Universität gegründet hat. Die hatten wir nicht. Ich meine, wir hatten in der eigenen Landessprache keine Universität. Also der deutsche Besatzer hatte schon 1916 eine niederländischsprachige Universität in Flandern also gegründet. Und auch in Polen hat der deutsche Besatzer das auch gemacht, in Warschau. Ne? Und aus dieser Tradition kommend haben dann viele Flamen gedacht, dann 25 Jahre später, jetzt ist unsere Chance gekommen nach der deutschen Invasion, dass wir dies ausnutzen können. Ja. Und sind viele Flamen und auch Wallonen, das darf man auch nicht vergessen, an die Ostfront gezogen. Es gab viele SS-Verbände, sowohl an flämischer als an wallonischer Seite. Der Unterschied ist, dass es an flämischer Seite vor allem darum ging, diese Autonomie durchzusetzen. Man glaubte daran, das war eine Illusion natürlich. Flandern sollte eigentlich eine Reichsgau werden. Aber in Wallonien war das eine strikt und auch in Frankreich eine mehr ideologisch geprägte Kollaboration. Also richtig, wir fühlen uns nationalsozialistisch und machen das auch bis zum bitteren Ende. Während in Flandern ging es doch mehr um Autonomie, so genauso wie die Ukraine so sich so etwas erhofften. Das ist der Unterschied zwischen Belgien, innerhalb Belgien, zwischen Flandern und Wallonien. Und in Frankreich, wie gesagt, das Vichy-Regime hat sich auch diese Illusion hingegeben, aber dann hat sich doch herausgestellt, nach der Besetzung des Vichy-Frankreichs, dass es dann sich da radikalisierte, auch in Bezug auf die Judenverfolgung.
Ja. Ja, ich aus Höflichkeit dir gegenüber würde ich jetzt noch sagen, also du musst aber mindestens noch einen anderen Aspekt jetzt einführen. Wir schließen das an der Stelle zu diesem Thema ab, denn ein Aufsatz, der von dir hier drin ist, der beschäftigt sich nun mit einem Deutschen, der auch ein Wanderer zwischen ideologischen Welten offensichtlich war. Es gibt eine biografische Skizze, würde ich sagen, unseres Autors Dirk Rochters in diesem Band. Er hat sich nämlich mit einem Mann beschäftigt, der eben als Wanderer zwischen ideologischen Welten heute eigentlich völlig unbekannt ist, aber damals durchaus prominent, Hans Zehrer. Vielleicht sagst du einfach noch, was dich animiert hat, gerade dich in diesem Kontext mit einem Deutschen zu beschäftigen. Ja, du hättest ja jeden anderen auch nehmen können.
Ja, aber Hans Zehrer, okay, ist jetzt vergessen, war ein Journalist, der in den 20er Jahren auch Chefredakteur einer Zeitschrift war, Die Tat. Und das war die meistgelesene nationalkonservative oder rechte Zeitschrift, in der Weimarer Republik. Und er war auch so ein bisschen inspiriert von Mussolini, also er war kein Nationalsozialist, aber er glaubte so, Mussolini, der italienische Faschismus, verbindet linke und rechte Ideen, Syndikalismus und Nationalismus, im wahren Sinne des Wortes, wollte er diese beiden Strömungen zusammenbringen, Nationalismus und Sozialismus. Und in diesem Sinne war ein deutscher Sozialismus eigentlich, ne? Und in diesem Sinne war er auch eine Gestalt der konservativen Revolution, dass er davon träumte, Nationalismus und deutschen Sozialismus zusammenzubringen. Aber er wurde schnell enttäuscht von denjenigen, die sich Nationalsozialisten nannten, also von der NSDAP. Er hat zuerst seine Hoffnungen auf diese Partei gesetzt, aber dann festgestellt, diese Partei oder der Adolf Hitler, der fokussiert mehr auf den Nationalismus als auf das Zustandebringen einer sozialistischen Gemeinschaft. Und darum hat er sich von der NSDAP oder hatte seine Sympathien, die er anfänglich gehegt hat, hat er sich abgekehrt sowieso von der NSDAP und dazu sogar versucht, und das ist ein Aspekt, den man eigentlich nicht so weiß in Deutschland, glaube ich doch, hat er versucht, Hitler noch an der Machtergreifung zu hindern, indem er mit Schleicher, mit dem roten General zusammengearbeitet hat. Aber natürlich, wir wissen, das ist fehlgeschlagen.
Ja, ja. Und das Interessante ist, dass er nach dem Kriege noch einmal aufgetaucht ist und durch auch eine gesellschaftlich wichtige Rolle gespielt hat in der alten Bundesrepublik.
Ja, war Chefredakteur der Welt, der Tageszeitung.
Immerhin.
Welt. Ja, hat doch eine Rolle da gespielt und hat auch versucht, die deutsche Einheit zustande zu bringen. Er glaubte, dass indem er schöne Worte schrieb und auch darauf pochte, dass hoffentlich West- und Ostdeutschland, das heißt Bundesrepublik und DDR, wieder vereinigt werden sollten. Er hat sogar eine Reise nach Moskau unternommen, um mit Khrushchev zu sprechen, aber hat dann festgestellt, auch hier war das eine Illusion. Ne?
Hat er mit Khrushchev überhaupt gesprochen? Wurde er vorgelassen?
Er hat mit Khrushchev gesprochen, aber der hat ihm nicht wirklich ein Interview gegeben.
Khrushchev hat nicht zugehört, nehme ich an. So wird es gewesen sein.
Er hat sich ein Interview verhofft von Khrushchev oder mit Khrushchev, aber der hat ihn einfach empfangen und ein bisschen so ins Leere geredet und dann Ade gesagt.
Ja, also das ist auch so eine der, und nun natürlich in der deutschen Geschichte, eigentlich fast in den Hintergrund getretenen Konstellationen, dass es in der Weimarer Republik eben diese Oszillation zwischen rechts und links gab. Du erwähntest die Tat, die eine doppelt so hohe Auflage wie die Weltbühne damals hatte. Das muss man immerhin im Auge haben. Oder solche Kreise um Ernst Niekisch, nicht wahr?
Ernst Niekisch, der Nationalbolschewist.
Als Nationalbolschewisten sozusagen auch auf der Suche waren, parallel zu einer Zeit, in der sich das in Frankreich ereignete.
Ja.
Ja, jetzt haben wir genug geredet. Sie können in den verbleibenden 3 Minuten gern Fragen, Bemerkungen machen, Zustimmung äußern, Ablehnung.
Ach, man kann nachher noch schriftlich Fragen stellen, ne? Ja, Mail schicken und so.
wenn Sie jetzt im Moment keine Fragen haben, sehe ich völlig überrascht von dem, was Sie jetzt gehört haben, dass Sie das erstmal verarbeiten müssen, dann kann ich nur sagen, also wir sind hier drüben Stand G206, da können Sie auch noch mit dem Autor unter 4 Augen die Probleme weiter beraten, wenn Sie das möchten. Ansonsten verweise ich eben noch einmal gern darauf, dass dieses Buch als Neuerscheinung vorliegt und dieses interessante Thema aufgreift, Kollaboration und Widerstand zwischen Sane und Oder. Und ich bedanke mich für Ihr aufmerksames Zuhören.
Danke.
So. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.